Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich grüße euch ganz herzlich. Das Gute an Corona, falls es etwas Gutes gibt, ist, dass wir jeder mehr als genügend Luft haben zum Atmen, wenn wir so gelockert sitzen. Also an der frischen Luft fehlt es jedenfalls nicht. Ich stehe heute schon wieder hier, weil ich den Dienst für Willi Hack übernommen habe. Hacks sind im Moment in einer nicht ganz einfachen Situation. Und da hilft es, wenn man jemand anrufen kann und sagen, kannst du meinen Dienst übernehmen? Und das habe ich Willi dann zugesagt. Und deshalb stehe ich schon wieder heute Morgen hier, obwohl es, glaube ich, erst 14 Tage her ist. Ja, wir wollen uns heute Morgen mit dem tragischen Geschehen oder mit einem tragischen Geschehen aus der Apostelgeschichte beschäftigen, nämlich mit dem Geschehen, was bei Stephanus damals geschehen ist. Und deshalb habe ich dieser Predigt die Überschrift gegeben, Stephanus nur tragisch oder ist da mehr? Das wollen wir heute Morgen miteinander einmal etwas näher anschauen. Ich freue mich, dass auch die verschiedenen Leute aus den Wohnzimmern mit dabei sein können an diesem Gottesdienst, zeitversetzt, erst nächsten Sonntag. Und ich finde es immer wieder gut, wenn die nicht nur eine Predigt anhören müssen, sondern wenn da vielleicht auch ein bisschen was von Gottesdienstcharakter mitkommt. Und deshalb möchte ich noch einmal ein kurzes Gebet sprechen, ihr dürft sitzen bleiben, einfach im Blick auch auf unsere Zuhörer in den Wohnzimmern. Ja, vielen Dank, Vater im Himmel. Wir müssen nicht nur auf die Umstände schauen, die anders sind, wie wir das sonst gewöhnt sind, sondern dass wir wie sonst auch ganz besonders auf dich schauen dürfen. Das möchten wir tun. Wir möchten auf dich, den auferstandenen Herrn Jesus, blicken. Du bist in den Himmel aufgefahren, du bist beim Vater, du hast den Heiligen Geist gesendet, wie du das versprochen hast. Und ja, du tröstest uns dadurch und du rüstest uns auch und du redest durch dein Wort. Schenke, dass das auch heute Morgen so sein kann, dass das, was Menschliches zurückbleibt und das, was göttlich ist und was wichtig für uns ist, dass das in den Vordergrund kommen kann. Amen. Ja, im Wesentlichen ist die Apostelgeschichte ja eine Erfolgsgeschichte, wenn man das so sagen kann. Pfingsten hatte durchschlagende Wirkung, kann man wirklich nicht anders sagen. Immer mehr Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen nach dem Pfingstereignis. Auch Priester haben dazugehört, Priester sind zum Glauben an Jesus gekommen. Wunder sind geschehen, unerklärliche Dinge. Da sind die Apostel aus dem Gefängnis befreit worden und niemand hat es gemerkt. Sie sind am anderen Tag wieder im Tempel gestanden und haben das Evangelium gepredigt. Lukas beschreibt in der Apostelgeschichte die verschiedenen lokalen Ereignisse, die sich damals zugetragen haben. Und gleichzeitig spiegeln diese Ereignisse damals in der Apostelgeschichte die Weltgeschichte wider. Ich will das an ein oder zwei Beispiele einmal deutlich machen. An Pfingsten kommen Menschen zum Glauben an Jesus, als sie das Wort Gottes, als sie die Predigt von Petrus gehört haben. Das war das lokale Ereignis damals vor 2000 Jahren. Und als wiederkehrendes Ereignis sozusagen, als Programm, kommen jeden Tag Menschen zum Glauben an Jesus. Nicht immer hier im Schwabenländle, sondern verteilt auf die ganze Welt. Das lokale Ereignis auf der anderen Seite und das Programm, was daraus deutlich wird auf der anderen Seite. Ein anderes Beispiel noch, die Gütergemeinschaft damals der ersten Christen, die haben ja in ihrer Euphorie, in ihrem Überschwang, könnte man vielleicht auch sagen, in ihrer Begeisterung, Teile ihres Besitzes verkauft und haben das Geld zu den Aposteln gebracht. Wunderbar. Das ist das lokale Ereignis damals. Das, was bis heute nachwirkt in der Christenheit, in der Weltgeschichte sozusagen, ist die Spendenbereitschaft von Menschen. Durch all die Jahrhunderte hindurch haben Menschen einen Teil ihres Geldes für das Reich Gottes eingesetzt. Und an dieser Stelle Wieder einmal ein herzliches Danke an alle, die das auch tun hier in der Gemeinde, damit wir unsere finanziellen Verpflichtungen erfüllen können, dass die Häuser, Jugendhaus, Gemeindehaus abbezahlt werden konnte und dass wir die Unterstützung an die Missionare weitergeben können, all das, was einfach notwendig ist, damit das auch von der finanziellen Seite her gut laufen kann. Also, die Apostelgeschichte ist auf der einen Seite ein lokales Ereignis damals und gleichzeitig ist es ein Programm, das durch die Jahrhunderte hindurch gelaufen ist und noch immer läuft und so lange läuft, wie das im Plan Gottes auch vorgesehen ist. Wenn die Dinge gut laufen, dann haben wir relativ wenig Mühe, uns darauf einzulassen. Aber was ist, wenn die Dinge einmal weniger gut laufen, wenn es eng wird, wie eben das bei der Geschichte von Stephanus der Fall ist? Zuerst habe ich selber gezögert. Soll ich das zu einem Thema machen? Es gibt doch viel erbaulichere Themen in der Bibel, auf vielen, vielen anderen Seiten. Wäre es nicht besser, man hätte eine Geschichte mit einem Happy End, das tut uns doch viel besser gut, wie so eine Geschichte, die vielleicht uns niederschmetternd vorkommt. Wir wollen diesen Stephanus zunächst einmal etwas besser kennenlernen, um dann am Ende der Predigt seinen Märtyrertod auch etwas besser einordnen zu können. Das erhoffe ich mir jedenfalls von dem, was ich heute Morgen sagen möchte. Stephanus begegnet uns zuerst in der Apostelgeschichte im Kapitel 6, Vers 5, als er zum Diakon oder zum Armenpfleger damals berufen worden ist. Und da heißt es, und da haben wir, glaube ich, einen Text davon, da steht schon, ja. Da steht es, dass er ein Mann voll Glaubens und Heiligem Geist gewesen ist. Also jemand, der in einer lebendigen Gottesbeziehung gelebt hat. Deshalb ist er vermutlich auch zu dieser Arbeit des Diakons oder des Armenpflegers gekommen. Also überhaupt keine tragische Figur, sondern jemand, der in einer lebendigen Gottesbeziehung gelebt hat. Dann als nächstes ist uns berichtet im gleichen Kapitel Apostelgeschichte 6 in den Versen 8 bis 10. Das lese ich uns einmal. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrener und der Alexandriner und einige von denen aus Zilizien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Ein Mann voll Gnade und Kraft. Einer, der den anderen freundlich begegnete, der ihnen zugetan war, der ihnen Gunst erwiesen hat. Das meint ein Mann voll Gnade und Wahrheit. Voll Kraft, Dynamis, geistlicher Befähigung, die er von Gott erhalten hat. Und dieser Stephanus war ein Mann mit großem Wissen und mit scharfem Verstand. Wenn man seine Geschichte liest, dann springt einem das direkt an. Das Feuer von Pfingsten, das brannte noch in ihm oder das brannte in ihm. Es gab heiße Diskussionen in der Synagoge, das haben wir gerade gelesen. Zuerst ging es wohl in einer guten Art und Weise um Argumente, die hin und her ausgetauscht worden sind, wo er mit den Juden gestritten hat und wo er die sogenannte neutestamentliche Geschichte, den Ansatz vertreten hat, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, der auferstanden ist, der lebt und der jetzt seine Gemeinde baut. Man könnte vielleicht sagen, ein apologetischer Streit, wo im besten Sinn des Wortes die Werte, die Grundlagen der christlichen Lehre verteidigt werden. Das ist nicht negativ, das braucht es auch in unserer heutigen Zeit, braucht es Apologeten, wo wir so viele verschiedene Strömungen haben. Menschen, die von Gott die Fähigkeit haben, uns da biblische Orientierung zu geben. Wir brauchen Menschen, junge Menschen, die sich theologisch ausbilden lassen, um da mithalten zu können, um uns da biblische Orientierung geben zu können. Und vielleicht ist heute Morgen jemand da, der sich mit solchen Gedanken beschäftigt, oder sieht uns jemand zu, der das Video sieht, der sich mit solchen Gedanken beschäftigt, dann möchte ich dich, dann möchte ich euch ermutigen, geht diesen Schritt, lasst euch ausbilden, um das Wort Gottes weiterzutragen. Ob als Evangelist oder als Apologet, wir brauchen beides in einer gesunden Art und Weise. Dann zögere nicht, wenn Gott dich da ermutigt und dich ruft. Stephanus konnte anhand der Schrift des Alten Testamentes, das, was damals an Schriften vorhanden war, belegen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Messias ist. Und hier an dieser Stelle, da kippt die Geschichte. Das können wir lesen in Apostelgeschichte 6, die Verse 11 bis 15. Das Entscheidende war, dass die Leute, mit denen er gestritten hat, die Wahrheit nicht erkennen wollten. Sie wollten die Wahrheit nicht erkennen. Ich lese uns einmal Apostelgeschichte, die Verse 11 bis 15. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen: Dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ja, ihr Lieben, so sind wir Menschen. Wir verweigern uns der Wahrheit, der offensichtlichen Wahrheit, weil es unser seitheriges Leben in Frage stellen würde. Weil es uns grundsätzlich in Frage stellt und weil wir uns nicht ändern wollen. Teilweise ist das eine innere Einstellung. Wir verweigern uns trotz den guten Argumenten. Es kommt dazu, weil unser Herz hart geworden ist. Und ich meine jetzt nicht nur uns heute Morgen, die wir hier sitzen und die nächsten Sonntag zuschauen, sondern das gilt für uns Menschen im Allgemeinen. Und wenn das so geworden ist, dann verkämpfen wir uns für diese unsere Wahrheit, unsere Einstellung. Wir kämpfen für unsere eigene Agenda, für unsere eigenen Pläne. Oder wir lehnen uns auch gleichgültig zurück und denken, das geht uns nichts an, das hat nichts mit uns zu tun. Und es ist so tragisch, manche Menschen verbringen 10, 20, 30 Jahre ihres Lebens in so einer inneren Haltung. Sie verharren im alten Denken. Die Juden haben zu dem gegriffen, die Juden damals haben zu dem gegriffen, was wir heute Fake News nennen, nämlich falsche oder verfälschte Informationen. Sie haben gesagt, er stellt den Tempel und das Gesetz in Frage. Ja, vermutlich hat Stephanus das sogar getan. Und er hat damit Jesus zitiert, der das nämlich vorher gesagt hat: Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. In Markus 13, Vers 2 können wir das nachlesen. Aber ihr Lieben, wenn der neue Bund, wenn das, was mit Jesus begonnen hat, dass der Glaube, das Vertrauen auf das einmalige Opfer von Jesus, wenn das zählt, dann braucht es kein Gesetz mehr. Und dann braucht es in der Folge auch keinen Tempel mehr. Das ist radikal. Das tut vielleicht weh, wenn man so aufgewachsen ist. Das geht bis ins Mark. Aber es ist so. Beides nebeneinander, das geht nicht. Es war unmöglich. Konnten die Juden das überhaupt verstehen? Vom Verstand her, vom logischen Denken her, ich glaube, dass nicht alles oder dass vieles nicht über den logischen Verstand geht. Es braucht Offenbarung, dass Gott sich offenbart und einem die Dinge klar werden. Zuerst vom Herzen her und dann auch vom Verstand her. Und wir dann irgendwann sagen können, ja klar, warum habe ich das nicht gesehen? Da steht's doch. Warum habe ich immer darüber hinweg gelesen? Es braucht die Begegnung mit Gott auf der Offenbarungsebene, damit wir die wesentlichen Dinge begreifen. Der Geist Gottes muss uns die Dinge offenbaren, aufschließen, damit wir es bemerken. Er muss uns auch die Augen über uns selber öffnen. Sonst haben wir oft eine falsche Haltung, eine falsche Meinung auch von uns. Und das ist Gnade, wenn das geschieht, dass wir uns selber erkennen dürfen in den Augen Gottes und wenn er uns die Dinge öffnet in unverdienter Weise. Bei den Emmausjüngern ist das damals geschehen. Brannte nicht unser Herz, als Jesus die Augen uns dafür geöffnet hat, was in der Schrift steht. Als Saulus zum Paulus geworden ist, das war die Offenbarungsebene. Und dann hat er es begriffen und das hat sein Leben radikal verändert. Petrus, als er die Decke dreimal vom Himmel hat kommen sehen mit den reinen und unreinen Tieren und Gott ihn aufgefordert hat, iss, und er gesagt hat, nein, das mache ich auf keinen Fall. Offenbarung, damit er es begriffen hat. Das hat dann immer noch gedauert, bis es ganz tief drin verinnerlicht war. Aber die Dinge brauchen Offenbarung. Es braucht ein weiches Herz, kein verhärtetes Herz. Aus Zeitgründen kann ich jetzt nicht die ganze Geschichte von Stephanus vor dem Hohen Rat lesen. Aber in der Zusammenfassung, wenn ihr, falls es heute Nachmittag regnen sollte, was der Natur ja auch gut tut, und ihr da Zeit habt, nicht zu müde seid, dann führt euch das einmal, lest das einmal und merkt, wie exzellent und was für ein Kenner der Geschichte von Israel er ist. Welches große Detailwissen er hat. Und wir müssen uns ja klar sein, die haben ihn aus einer Diskussion herausgenommen, haben ihn vor den Hohen Rat geschleift und er kann, heute würden wir sagen, cool und gelassen sein und kann so messerscharf argumentieren, keine Angst. Vielleicht war das auch, was in seinem Gesicht geschrieben stand, diese tiefe Geborgenheit, die sie als Engel gleich dann wahrgenommen haben. Er kannte die Details und er konnte es auch gut interpretieren. Weit weg von einer tragischen Figur. Er sagt unverblümt in Apostelgeschichte 7 in den Versen 51 bis 53, ihr Halsstarrigen mit verstocktem Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten. Boah, das ist keine einfache Rede, die er ihnen da gehalten hat. Er sagt ihnen, es hat sich wenig geändert. Ihr betreibt nach wie vor das Geschäft eurer Vorfahren. Ihr lehnt euch gegen Gott und seinen Geist auf. Ihr kennt das Gesetz und ihr missachtet es gleichzeitig. Was wäre wohl eure Reaktion gewesen auf so eine Rede oder auf den Schluss von so einer Rede? Die haben ja so viel Zeit gehabt, um sich das alles anzuhören, war ja eine recht lange Rede. Aber der Schluss, der hatte es wirklich in sich. Ja, das ist keine Diplomatensprache, das kann man sicher so sagen. Aber es ist und es war die Wahrheit. Wir können es uns einfach machen und sagen, ja, so waren die Juden eben damals. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, so sind wir Menschen. Wir können streng religiös sein, ohne wirklich an Jesus zu glauben. Wir können unser hartes Herz behalten und verharren in unserem alten Denken. Jetzt im Kapitel 7, da kommt ein Satz, der auch am Ende der Pfingstpredigt steht. Und ihr kennt den alle. Petrus hat ihn gesagt. Oder es war die Reaktion auf die Predigt von Petrus. Es ging ihnen durchs Herz. Als sie die Predigt von Petrus damals gehört haben, das hat sie tief angesprochen. Es ging ihnen durchs Herz. Und die gleichen Worte, die fallen hier jetzt auch wieder. Aber was für ein tragischer Unterschied. Auf der einen Seite öffnet sich das Herz. Die Menschen fragen, was sollen wir tun, was können wir tun für unser Heil sozusagen. Und hier Ablehnung, Verstockung, Hass. Sie beißen die Zähne aufeinander, dass es knirscht. Ihr Lieben, lasst uns darauf achten. Lasst uns darauf achten, dass das nicht passiert in unserem Leben. Dass nicht Ablehnung und Wut und Hass unsere Herzen bestimmt. Daraus folgt nichts Gutes. Daraus folgt nichts Gutes. Das Gute soll das Böse überwinden. Wir haben die Ausrüstung dazu. Der Geist Gottes ist uns gegeben, dass wir nicht in so einer Situation verharren müssen. Auch wenn es uns manchmal vielleicht danach ist, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Und Auseinandersetzungen im Guten, die braucht's. Stephanus wird ein Opfer des Mobs. Sie üben illegal Selbstjustiz an ihm. Wenn ich diesen Abschnitt lese, dann frage ich mich immer wieder, wo sind die Engel, die die Apostel kurze Zeit vorher aus dem Gefängnis geführt haben? Wo ist die Kraft, die Dynamis Gottes, die Steine, die sie aufgehoben haben, an den Händen von den Fanatikern kleben lassen? Dass sie zwar Steine aufheben, aber die kleben an ihren Händen. Wo ist die Vollmacht, dass so ein Mann wie Stephanus, damals wie Jesus, durch die aufgebrachte Menge hindurchgehen kann und niemand kann ihn aufhalten? Warum muss ein Mann mit solchen Fähigkeiten so sterben? In einer Pioniersituation, wie sie damals offensichtlich gewesen ist, da bräuchte man doch 5 oder 10 oder 20 von den Typen, wie der Stephanus einer gewesen ist. Viel mehr als einer weniger. Gibt es eine tragfähige Erklärung für Leid, wie uns das hier in der Apostelgeschichte begegnet? Ich glaube nicht wirklich, dass wir Leid erklären können, weil es immer ganz persönlich auch aussehen kann in den verschiedenen Situationen und Lagen von Menschen. Aber die Geschichte von Stephanus ist gleichzeitig mehr als nur tragisch. Sie gibt einen Hinweis auf Gottes Handeln mitten in der Not, in der er sich gerade befindet. Nach dem Tod von Stephanus, da setzt Verfolgung und mit der Verfolgung auch Flucht ein. Mit dem Ergebnis, dass diejenigen, die geflohen sind damals und umhergezogen sind, auch das Wort Gottes gepredigt haben. Wären sie ohne Verfolgung wohl auch gegangen? Vermutlich nicht, wir wissen es nicht. Manche sind sogar bis Zypern gegangen. Die erste heidenchristliche Gemeinde ist dadurch entstanden, durch diese Verfolgung, die ausgelöst wurde durch den Tod von Stephanus. Lasst uns das tief in unserem Herzen auch verankern, dass wir merken, da ist nicht nur Tragik, da war Tragik, aber nicht nur Tragik, daraus macht Gott etwas. Durch die Not, durch den Tod entsteht Verfolgung und Menschen gehen in Gebiete, wo sie vorher vermutlich nie gegangen wären und verkündigen das Evangelium. Verfolgung zerstreut den Samen. Und unter diesem Aspekt möchte ich euch eine Geschichte aus der Neuzeit erzählen. Das war in den 50er Jahren. Einige kennen diese Geschichte, vielleicht haben auch das Buch gelesen, das ich auch heute Morgen mit dabei habe, durchs Tor der Herrlichkeit. Das ist Geschichte von Jim Elliot, einem Missionar. Jim Elliot ist auf tragische Art und Weise im Dschungel von Südamerika ums Leben gekommen. Dieser Jim Elliot lebte in großer Hingabe an Gott. Und als es eine Möglichkeit gab, einen unerreichten Stamm ganz tief im Urwald in Südamerika, in Ecuador, zu erreichen, dann war Jim Elliot Feuer und Flamme dafür. Seither hatten diese Aucas, dieser Stamm, alle Möglichkeiten unterbunden, mit der sogenannten Zivilisation und vor allem mit Missionaren in Kontakt zu kommen. Zusammen mit 4 anderen Missionaren macht sich Jim Elliot auf, um eben diesen Stamm zu erreichen. Sie fangen an, Erkundungsflüge über diesem Land zu starten. Sie hatten so eine kleine Maschine, wo man gut auch auf Hobbelpisten landen konnte. Und sie werfen Geschenke ab. Das ist in diesem Buch wunderbar beschrieben, mit wie viel Enthusiasmus sie sich da ins Zeug gelegt haben. Und irgendwann landen sie auf einer Sandbank im nahen Fluss, um den Aucas noch ein Stück näher zu kommen. Mit größter Vorsicht versuchen sie, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Sie verteilen weitere Geschenke und wollen so ihre freundliche Absicht deutlich machen. Es gibt auch eine erste Begegnung mit 3 von den Aucas, die da auf die Sandbank zum Flugzeug und zu den 5 Missionaren kommen. Und dann passiert das Furchtbare. Und darüber gibt es auch keine Aufzeichnungen, weil niemand mehr das aufschreiben konnte. Alle 5 Missionare wurden ermordet. Junge Familienväter. Ernste Nachfolger von Jesus. Keine Abenteurer. Kein Happy End. Aber die Geschichte hört damit nicht auf, weil die Aucas wohl erkannt haben, dass die Missionare auch bewaffnet waren. Sie hatten Pistolen, aber keinen Gebrauch davon gemacht haben, obwohl sie es hätten tun können, haben sie wohl ihre friedliche Absicht verstanden. Und man glaubt es kaum, aber 2 Jahre später kann die Witwe von Jim Elliot in einem der Aucas-Stämme sein, kann die Sprache erforschen und damit einen wichtigen Beitrag für die spätere Missionierung auch damit erreichen. Gott segnet diese Arbeit, die so tragisch geendet hat für die 5 Missionare. Die Mörder von den 5 konnten sich bekehren. Das hat man im Nachhinein dann auch feststellen können. Elisabeth Elliot berichtet später in den USA, wo sie zurückgegangen ist, auf Bibelschulen und auf Konferenzen von diesem tragischen Ereignis, vom Tod der Missionare. Und jetzt kommt's. Das ging jungen Menschen durchs Herz. Als sie diese Geschichte, diese tragische Geschichte von den 5 Missionaren gehört haben, ging es ihnen durchs Herz. Und sie waren bereit, nach ihrer Ausbildung in diese Arbeit unter den Aucas oder unter den Indianern in Südamerika zu gehen, um diese Arbeit fortzusetzen. Es hat dieses Opfer in Anführungsstrichen gebraucht, um viel mehr daraus zu machen, was diese 5 hätten nie erreichen können. Das haben viel, viel junge Leute dann fortgesetzt. Der Tod von Stephanus und der 5 Missionare hatte zur Folge, dass der Same des Evangeliums weitergetragen wurde. Verfolgung verstreut den Samen. Erklären die beiden Nachwirkungen, das Leid, das mit dem Tod der Männer verbunden ist? Ich glaube, nein. Wir wissen es schlicht nicht, warum manche Dinge so geschehen, wie sie geschehen. Aber die Nachwirkungen, die lassen uns erahnen, ja, die lassen uns wissen, dass Gott trotzdem und weiterhin am Wirken ist, dass er über den Dingen steht. Es kann manches Mal lange dauern, bis wir Einsicht bekommen und bis es sich uns Dinge erschließen und wir den Sinn dahinter erkennen können. Manchmal bleibt uns aber auch der Sinn von Leid und von Tod verschlossen. Ich möchte heute Morgen nicht als Leiderklärer hier auftreten. Möchte mich nicht als Leiterklärer missverstanden werden. Allenfalls als einer, der anstößt, ein bisschen weiter zu sehen und das dennoch des Glaubens zu wagen. Auch wenn ich jetzt nicht verstehe, wenn ich vielleicht innerlich rebelliere, Vater im Himmel, Herr Jesus, ich möchte das dennoch des Glaubens wagen und weiter den Weg mit dir gehen. Und jetzt kommt noch ein interessanter Aspekt von diesem Geschehen damals, als Stephanus gesteinigt worden ist. Mitten in der aufgebrachten Menge, die Steine gegen Stephanus aufheben, da sitzt ein junger Mann, nämlich Saulus. Und dieser Saulus hatte in diesem Moment seine Freude an dem Unrecht, das damals geschehen ist. Er ist noch völlig ahnungslos, was für Pläne Gott mit ihm und mit seinem Leben haben wird und wie sich sein weiteres Leben entwickelt. Aber mitten in dieser Hetzjagd gegen den Stephanus platziert Gott in seiner unendlichen Weisheit diesen jungen Mann, diesen Mann Gottes, der die Sache von Jesus, der die Sache Gottes wie kein anderer in die Welt hinausgetragen hat. Weltumspannend, nicht nur lokal, wie das damals gewesen ist. Und nicht nur zu seinen Lebzeiten hat Paulus das gemacht, die 10, 15 Jahre, ich weiß nicht, wie lange, dass er als Missionar unterwegs gewesen ist. Bis heute wirken seine Schriften das nach, was er aufgeschrieben hat. Durch die Briefe von Paulus sind Millionen, wahrscheinlich Milliarden von Menschen gesegnet worden, sind zum Glauben gekommen, sind im Glauben gewachsen. Mitten im fast unerträglichen Leid, das Menschen da einander zufügen, hat Gott in seiner Allmacht einen hineingesetzt, den er gebraucht. Einen, der genauso intelligent ist, der genauso scharf denken kann, wie das bei Stephanus gewesen ist und der genauso schlussfolgern kann, wie Stephanus das getan hat. Und dem auch nur durch falsche Anschuldigungen beizukommen war, ähnlich wie bei Stephanus. Gott hat den Überblick, er sieht die Dinge von oben. Wenn wir mittendrin stehen im Leid, dann vergessen wir das manches Mal. Und es ist dann reine Gnade, wenn Gott uns das dennoch des Glaubens schenkt und wenn wir einen Blick von oben haben dürfen. Diese Erkenntnis, dass Gott am Wirken ist und dass er, wie man es vielleicht manchmal auch salopp sagen kann, dass er aus Mist auch Dünger machen kann. Diese Erkenntnis, die nimmt die Last nicht von uns weg. Wenn wir mittendrin stecken in der Not, dann sehen wir das einfach manchmal nicht. Diese Erkenntnis, die konnte nicht den Ehemann, die Ehemänner zurückbringen von den 5 Missionaren. Für die Kinder war der Vater und waren die Väter nicht mehr da. Die waren nicht mehr zu ersetzen. Not, Leid, Schwierigkeiten, das schmerzt und das muss verarbeitet werden. Und das braucht Kraft und das braucht Gnade von Gott. Und auch gegenseitiges Eintreten und Tragen, wenn wir Menschen kennen, die in so einer Situation auch sind. Als Stephanus stirbt, darf er einen Blick in den geöffneten Himmel tun. Und was er sieht und was er sagt, das, was er sieht, das sagt er auch. Ich sehe Jesus an der Seite Gottes stehen. Das ist für seine Gegner Gotteslästerung. Die halten sich die Ohren zu, weil sie es nicht hören können. Aber für uns, ihr Lieben, ist es ein wunderbares Bild. Jesus steht da und wartet. Er hat den Überblick. So ist es. Die Geschichte von Stephanus, die ist tragisch, aber sie ist viel mehr als nur tragisch. Sie ist Gottes Wirken. Lassen wir uns trösten und ermutigen von dem kleinen Einblick, den die Bibel uns in manchen Dingen da gibt. Das Leid ist viel breiter ausgestaltet, nimmt viel mehr Raum ein, auch in den Berichten, als das, was man als Lichtblick auch sehen kann. Aber lasst uns da das nicht überlesen und das nicht übersehen. Manche Dinge, die entstehen dadurch, dass Leid und dass Not in dieser Welt ist. Ich hoffe und wünsche, dass das in meinem Leben so sein kann, in guten Zeiten und auch, wenn vielleicht weniger gute Zeiten kommen. Und das wünsche ich uns für uns alle, dass wir den Blick auf Jesus richten können und dass wir auch das andere sehen, nicht nur im Leid und in der Not sozusagen ertrinken. Amen. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Lasst uns noch mal aufstehen dazu. Ja, Herr Jesus, vielen Dank, dass wir diese tragische und auf der anderen Seite doch auch ermutigende Geschichte von Stephanus und auch von den Missionaren von Jim Elliot und seinen Kollegen haben dürfen. Hilf uns, nahe bei dir zu sein, in guten und auch in schlechten Zeiten. Niemand von uns weiß, was Not mit ihm macht, ob wir das dennoch des Glaubens so frei aussprechen können oder ob wir müde werden, ob wir zweifeln, ob wir entmutigt sind vielleicht, ob vielleicht sogar rebellieren. Herr, wir möchten dich bitten, lass uns nahe bei dir sein, damit auch in schweren Zeiten, in schwierigen Zeiten unsere Reaktion Vertrauen auf dich sein kann. Hilf, das dennoch des Glaubens zu leben. Und ich möchte jetzt auch noch einmal für Menschen beten, die in schwierigen Situationen sind, die mittendrin stehen in so einer Not, die ja den Verlust von Menschen vielleicht verkraften müssen, die in einer aussichtslosen Lage, menschlich aussichtslosen Lage sich befinden. Hilf du mitten hindurch und schenk du im Dunkel dein helles Licht, das durchträgt und das Orientierung gibt. Lass uns dein Wort bewegen und damit umgehen, auch in der neuen bevorstehenden Woche, wo wir nicht wissen, was im Einzelnen sein wird. Danke für dein wunderbares Bild, Herr Jesus, dass du dastehst und dass du wartest und dass du uns siehst und dass du bei uns bist. Amen.